Hallöchen, Frau Gommeringer.
Hallo, das ist ja nett. Das, meine Buchtitel, wenn man es so anhört, klingen alle so nach Rechtfertigung. Ach du je, ich werde etwas mit der Sprache machen.
Klingt auf jeden Fall sehr aktiv.
Ja, das stimmt. So soll es auch sein. Soll die Lyrik auch gesehen werden als ein Feld, in dem man nicht nur aufnimmt, sondern eben auch quasi herausfordert.
Ich habe jetzt schon einige Sachen aufgezählt, aber wie sehen Sie sich eigentlich selbst? Wie würden Sie sich beschreiben? Welche Labels, welche Attribute würden Sie sich zuordnen?
Naja, also mein 9-to-5-Job ist ja Direktorin, von daher ist da viel bei. Ich leite Deutschlands größtes Künstlerhaus, das ist hier in Bamberg in Bayern. Und sonst bin ich natürlich Dichterin. Und als Dichterin kann ich ganz viele Sachen machen, habe ich festgestellt. Kann ich Filme drehen und produzieren, kann ich auftreten, kann ich singen. Manchmal sogar tanzen.
Lyrik in Deutschland im Jahre 2018. Jetzt mal ehrlich, wie lebendig ist das Genre eigentlich noch?
Gar nicht noch, sondern es wird immer lebendiger. Also die Lyriker können sich eigentlich nicht beschweren. Einzelne sagen halt immer, ja, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gehört, aber das Genre an sich wird sehr wahrgenommen. Es gab noch nie so viele Lyrik-Festivals, es gab noch nie so viel Vermarktung für Lyrik, die so bunt und vielfältig war und eben auch auf andere Medien ausweicht. Wenn man so drüber nachdenkt, ich meine, zu Zeiten der DDR war natürlich Sarah Kirsch eine große und Bobrowski und so, und da wurden ja Millionen Auflagen gemacht. Das gibt's jetzt nicht, aber innerhalb des Wettbewerbs ist die Lyrik eigentlich angenehm an den Rand getreten, und von dieser Seitposition kann sie natürlich auch viel beobachten. Sie ist viel freier. Also ich kann Konzeptalben abgeben, während alle innerhalb der Literatur, die sonst so groß mitmischen, schon ein sehr beeinflusstes Produkt abgeben müssen. Also ein Roman, in dem viele schon quasi mitgeschrieben haben, bevor ihn irgendeiner gelesen hat. Und bei der Lyrik ist das noch ein Ticken anders. Wenn Lyrik veröffentlicht wird. Das ist für viele Verlage so ein Luxusprodukt geworden, aber lohnt sich schon noch. Also ich habe eher so ein gutes Gefühl bei der Lyrik.
Aber mein Eindruck ist auch so ein bisschen, also Sie haben gerade schon gesagt, so Luxusprodukt, das ist auch so ein bisschen so mein Eindruck. Ich habe so das Gefühl, im Großen und Ganzen ist Lyrik, also Lyrik, die sich auch wirklich als solche bezeichnet, die sich als solche meint, denkt, artikuliert, ist schon eher so ein Nischending geworden. Sowas für Kenner, Fachleute und Eliten, oder? Also wenn man heute ansonsten Lyrik macht, ja, muss man schon ein bisschen über das Konzept hinausgehen, um irgendwie noch wahrgenommen zu werden.
Könnte sein. Auf der anderen Seite merke ich, dass es ja immer sehr einfach anfängt, mit sehr viel Liebe. Wer sich überhaupt für Lyrik interessiert als junger Mensch, kommt ja meistens daher, dass er still für sich was Schönes mal entdeckt hat, gelesen hat, gehört hat, das ihn total angerührt hat. Und mittlerweile sind da die Kanäle so weit, dass das erste lyrische Begegnen ja zum Beispiel durch Julia Engelmann passiert sein kann. Man hört eine junge Frau, die schön aussieht, was Rührendes sagen, und auf einmal ist man mittendrin und fängt an, dieses Erlebnis wieder und wieder zu suchen. Also wenn es gut läuft, kommt man dann weiter und liest allen Ernstes dann mal in Büchereien von Mascha Kalecko über Sarah Kirsch bis hin zu Daniela Seel und Nadja Küchenmeister, und auf einmal steht man mittendrin und merkt aber auch, dass es sich etwas verakademisiert hat und bei manchen auch so ein bisschen verkopft, weshalb es gar nicht so schlecht ist, dass es so Menschen wie Frau Engelmann gibt und vielleicht auch nicht, die Lyrik ein bisschen lebensbezogen auch machen und darstellen.
Was gibt es da so für Konzepte? Also Sie können ja jetzt wahrscheinlich aus Ihrem eigenen Schaffen so ein bisschen auch schöpfen. Ihnen wird ja oft das Label auch Performerin zugeordnet, haben ja schon sehr viele Projekte gemacht, die in Ihrer Präsentation recht weit weg waren von klassischen Wasserglaslesungen. Was kann man da so, wie kann man das verpacken?
Ich glaube, dass so Szenen wie zum Beispiel Holland und Belgien haben extrem lebhafte Performance-Dichter. Da hält kein Mensch still. Da liest echt kaum einer mit von einem Wasserglas. Und von daher war ich da immer nie so fremd. Aber hier in Deutschland ist das schon noch spektakulär, wenn einer quasi entweder steht oder halt die Dinge etwas artikulierter vorträgt. Es scheint mir oft so, als müsste das Stottern, der verhärmte Blick, der Blick nach unten aufs Manuskript, das Suchen der Texte, das wäre das Markenzeichen eines veritablen, ernsten, künstlerischen, dichterischen Geistes. Und da kann ich nur sagen, nö, das ist schlechte Vorbereitung und ist irgendwie schlampig. Also auf mich wirkt das als Publikum total unangenehm. Ich hätte gern jemand, von dem es geführt, der weiß, was er da vorne tut. Und dieses, was der da vorne tut, das ist jetzt mittlerweile sehr ausdifferenziert. Da gibt es Leute, die mit ihren kleinen Kassettenrekordern auftreten, wie Mara Genschel. Und die spielt dann zum Beispiel Teile, die sie vorher geloopt hat, da ein, hat insofern auch eben andere Stimmen mit auf der Bühne, genauso Ulrike Almuth-Sandig. Judika Nika Pfeiffer, die macht auch so ein bisschen multimediale Show. Ich habe nicht das Gefühl, dass man dadurch die Lyrik übertüncht, sondern dass man ihr eher wieder das zurückführt, wovon sie eigentlich kommt, nämlich ein bisschen auch vom Spektakel. Sie ist quasi die erste Form, die dann in den dramatischen Text überführt wurde, wo es dann eben mehrere Sprecher gab auf einmal, die dann durch Text interpretierten. Und von daher, sie ist der Dramatik viel näher als die Prosa zum Beispiel. Und deshalb hält sie auch viel aus. Die Lyrik hält viel aus. Ob jetzt ein Chor mit 3000 Leuten die Ode an die Freude singt, ja wunderbar, funktioniert. Kann keiner kaputt machen. Mhm. Selbst wenn sie schlecht sind.
Gibt es irgendwas, was Ihnen schon lange mal vorschwebt, so ein Konzept, so ein Projekt, wo Sie sagen würden, boah, da würde ich mich auch gerne mal rantrauen, das ist ja total ungewöhnlich, aber irgendwie klappt es noch nicht so richtig?
Ich darf schönerweise sehr viele von den Dingen, die ich mir in den Kopf setze, machen. Ich hätte gerne eine Fernsehsendung, in der ich Lyrik ansprechen darf. Das finde ich super. Aber was zum Beispiel die Anne Munker in Dresden macht mit Lyrik is Happening, wo sie im Prinzip Lyrik wirklich als Happening darstellt mit Musik und mit Interaktion mit Publikum und so, das kommt schon sehr nah dran, was eigentlich auch mich total anmacht. Das finde ich super. Das läuft auch als Konzept gut. Ich habe die mal mitgenommen nach Mexiko zu einem Poesiefestival und da haben die dann eben auch quasi in einer Art Hörtagebuch zum Festival gemacht. Also da ist so viel möglich und man merkt, die Leute sind eigentlich sehr aufgeschlossen, wünschen sich das auch. Vor allem im Rahmen von großen Festivals hat man immer gerne noch so ein paar Nebenschauplätze. Und warum nicht da die Lyrik? Die Lyrik kommt eigentlich immer so ein bisschen daher wie ein das Springen können von einem Thema zum anderen. Das entspricht viel eher der Wahrnehmung, die wir auch jetzt geben. Das Zappen von einem Ding zum nächsten, der Wechsel der Medien, auch der Wechsel der Stimmen. Also ich finde die Lyrik eigentlich unheimlich dehnbar und flexibel. Ich habe immer ein Problem mit Prosa. Mir tun auch die Prosa-Autoren leid. Dieses 6 bis 8 Stunden immer nur sitzen und schreiben müssen, ist sehr anstrengend.
Ihr eigenes Lesungskonzept scheint ja auch etwas offener und interaktiver zu sein. Das heißt, dass man sich bei Ihnen auch Texte wünschen dürfte. Heißt das jetzt auch Texte von anderen Autoren oder dann doch lieber Ihre eigenen?
Nee, ich habe angefangen als Rezitatorin. Ich habe mir mit 1600 Texte von anderen Dichtern in den Geist geschafft und konnte dann wie so eine Jukebox gemietet werden bei Hochzeiten, Beerdigungen, Familienfeiern. Und das kommt mir jetzt noch sehr zugute. Ich kann einige Texte auswendig sprechen und falls mal jemand verlegen ist um eine Rede, kann ich einfach einspringen mit einem hoffentlich dann passenden Gedicht. Gedichte verändern immer den Raum. Wenn man sie anspricht, das ist in anderen Kulturen ganz klar, im irischen Pub zum Beispiel kann einer aufstehen und singen und alle weinen oder alle lachen. Und das kann man mit einem Gedicht auch erreichen und für mich war das immer spannend. Und von daher, ich rezitiere gerne Lyrik und das war auch der Anfang, mit dem eigentlich alles begonnen hat. Deshalb, das ist mir auch sehr wichtig. Also ich möchte gerne immer weiter Gedichte auswendig lernen und vortragen dürfen von anderen Menschen. Wer sich was von mir wünscht, das sind halt oft, ich komme mir manchmal vor wie Roberto Blanco, als hätte ich so vor ungefähr 10 Jahren alles geschrieben, wofür ich jetzt bekannt bin. Und das wünschen sich halt viele Leute dann jetzt. Das sind so 10 bis 20 Texte, die so Core Nora Gomringer sind. Und dann denke ich so, ach krass, hoffentlich gibt es auch ein paar, die immer noch die neuen Sachen lesen. Jetzt ist ja die Trilogie beendet, Monster, Morbus, Moden. Und aus denen werde ich vorlesen, aber auch so ein paar neue Sachen gerade zeigen. Ich mache so ein paar Bildtextprojekte.
Aber um sich jetzt einen Text von Ihnen zu wünschen, müsste man natürlich schon wissen, was Sie ungefähr sich vorher drauf geschafft haben. Ne? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich mache jetzt einfach mal
den... Das geht eher nach Stimmung. Sie sagen dann so, oh, ich hätte gerne was Lustiges, oh, ich hätte gerne was Ernstes, was Sehnsuchtsvolles, was Heiteres. So, ja, und dann suche ich was aus.
Okay, also so mit einem konkreten Thema. Ich sage jetzt mal tatsächlich, in einer Woche haben wir hier eine große Sondersendung zum 1. Mai, weil hier ganz viel Nazis in der Stadt sind. Wenn ich jetzt sagen würde, 1. Ja. Mai, was würde Ihnen da einfallen?
Bleib berührbar und widersteh. Eigentlich müsste man Rühmkorff zitieren. Mhm. Habe ich aber nicht auf dem Kasten. Ich weiß nur genau, wo ich nachgucken muss.
Okay.
Ja.
Wie häufig wird denn davon Gebrauch gemacht auf Ihren Lesungen, dass dann tatsächlich jemand kommt und sagt, ich traue mich mal hier aus meiner anonymen Zuschauerzone raus und sage jetzt mal, bitte, Frau Gomringer, machen Sie doch mal Folgendes.
Auch selten. Das machen eher die Veranstalter, die halt sagen so, ich habe Sie mal das und das Gedicht sprechen hören, darauf habe ich mich so gefreut und können Sie den bitte dann auch bei der Lesung machen und so. Und dann baue ich den irgendwie mit ein. Aber so, dass aus dem Publikum irgendwie einer kommt und sagt, also diesen Jukebox-Charakter, das habe ich so ein bisschen abgelegt, außer man mietet mich genau dafür und dann muss ich mir die auch nochmal ordentlich anlesen, die Gedichte. Aber also ich habe jetzt im Juni mal so ein Lyrik-Battle mit Elke Heidenreich im Literaturhaus Hamburg. Da machen wir so ein bisschen hin und her, Gefrotzel, aber wir haben die schönen Bücher vor uns liegen. Also dann wird es eher lesen und rezitieren.
Im Buch Mein Gedicht fragt nicht lange, Klammer auf, Reloaded, Klammer zu, habe ich ganz vorhin die Bemerkung gelesen, dass sich Ihre Texte durch das Lesen bzw. durch das Sprechen teilweise geändert haben und dass es deswegen nun aktualisierte Fassungen davon gibt. Sind die alten Versionen deswegen nun überholt oder behalten Sie für die Zeit, in der sie entstanden sind, trotzdem weiterhin ihre Gültigkeit?
Tun sie schon. Also ich hoffe, es ist für die Germanisten auch irgendwie interessant, dass sie merken, dass Mündlichkeit Texte eben auch verändert und das aktive Rezipieren der Texte und aktive Rezitieren der Texte eben auch eine Veränderung ganz natürlich bewirkt. Also ich fände schön, wenn sie die auf Dauer eben nebeneinander legen, die verschiedenen veröffentlichten Versionen und vielleicht sogar eine Aufnahme mal, um zu realisieren, die Texte sind zum Teil nochmal ganz anders, wenn ich sie spreche. Also sind stark verändert, wenn ich sie dann spreche.
Aber warum haben Sie denn den Impuls, in Anführungsstrichen, alte Texte zu aktualisieren? Sind das Fehler, die Sie da ausmerzen, oder finden Sie manches heute einfach anders?
Aber es ist eine Aktualisierung, denn de facto spreche ich sie und lese ich sie nicht so, wie sie da stehen. Also ist es dann eher eine Art deskriptiver Art. Ich schreibe sie dann für die neue Ausgabe des Buches so auf, wie ich sie bis dato dann verändert gesprochen habe.
Haben Sie schon mal Rückmeldung bekommen, sowas wie, Frau Gomringer, ich mochte diesen Text so gern, aber nun ist er verhunzt?
Verhunzt nicht, aber verändert, ja, und das irritiert manchen. Ja, vor allem Radiojournalisten, die sehr gut zuhören und sehr gut drauf gucken, die haben dann schon gesagt, ach krass, da ist ja echt die gesprochene Version vom Text ganz anders als die geschriebene. Und gefundenes Futter für Germanisten und Psychologen. Ja.
Ich hoffe, ich reiße jetzt keine Wunden auf, aber ich habe auf Ihrer Homepage auch den Vermerk gefunden, dass Sie seit 2007 an einer Dissertation arbeiten würden. Und einer anderen Quelle habe ich entnommen, dass es dabei um das Horrorfilm oder das Horrorgenre in Film und Literatur gehen soll. Das täte mich jetzt aber doch mal interessieren. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
die Ruth, mein Doktorvater ist so ein bisschen, ich glaube, ermüdet mit mir. Ich bin es von mir auch, was das Thema angeht. Ich habe als Nebenprodukt die Monster Poems entstehen lassen, also der ersten Band der Trilogie. Ja, aber de facto arbeite ich nicht wissenschaftlich derzeit.
Aber was war so der Plan? Also wie weit sind Sie gekommen?
Ich wollte gerne beschreiben, wie sich das Horrorgenre seit 2001 verändert hat. Am besten also eine Dekade, 2001 bis 2011. Was hat sich im Horrorfilm und in der Literatur verändert oder wie sieht es aus? Und ich habe dann gemerkt, Mist, da sind mir ein paar Leute zuvor gekommen. Auch jemand, mit dem ich intensiv auf einem wissenschaftlichen Forum im Austausch war, hat eigentlich leider ganz viel von dem verwendet, was meine Idee war und auch also unsere gemeinsam entwickelten Fragen und Ideen und hat sich damit erstmal jetzt promoviert schon. Ja, war ich zu spät. Zu zögerlich.